Wir können hier und heute eigentlich nur an die Landespolitiker appellieren, die diesen Mist umzusetzen haben. Wir müssen ihnen einfach sagen, macht euren Job vernünftig. Respektiert die Interessen der Weidetierhalter. Die Bundesregierung tut das nicht. Die tritt uns einfach nur irgendwo hin. Was sie da gestern gemacht haben, war blanker Populismus. Die Bundesregierung hat das jetzt den Ländern überlassen. Die hat das denen mehr oder weniger vor die Füße geschmissen.
Ja.
Den Ärger hat dann nicht der Bundestag, den Ärger haben die Länder.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Ja, dann sind wir wieder am Start nach 3 Wochen, wo ich hier fast gar kein Internet hatte zu Hause. Ein großer Telefonieanbieter hat es irgendwie nicht geschafft, in 3 Wochen das Internet bei uns so zu gestalten, dass man hier eine verlässliche Leitung hat. Ich hoffe, dass es heute klappt und ich freue mich, dass Hanno Pilatz wieder am Start ist. Ihr kennt ihn, unser Muli, Esel und Pferdehalter mit Herz aus Rheinland-Pfalz. Ich begrüße dich, lieber Hanno.
Hallo, liebe Sabine. Hallo, liebe Hörer.
Ja, wir haben uns heute eine Menge vorgenommen. Es liegen eine Menge Themen in der Luft, über die wir heute sprechen wollen. Es wird gehen um das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung in Sachen Wolf im Jagdrecht. Es wird einen Blick nach Hornisgrinde geben, wo am 10.3. die Jagd auf den Wolf ja zunächst endet. Dann sprechen wir über, in Anführungsstrichen, reguläre Wolfsabschüsse in Cuxhaven und in der Uckermark. Und es wird gehen um ein Video, das einen tiefen Graben durch die Tierschutzszene zieht. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir starten aber mit einem Blick nach Frankreich. Hanno.
Ja, Zahlen aus Frankreich. Die bejagen seit 2019 Wölfe. Die haben mal angefangen mit 96 abzuschießen, also 96 Wölfe abzuschießen. Dann gingen die über 100 und irgendwann haben sie festgestellt, oh, unser Wolfsbestand ist ja gar nicht so um die 500, sondern wir haben hier fast 1000 Wölfe. Erst waren es 960. Jetzt wissen Sie ganz genau, dass wir 1057 Wölfe haben. Also Wolfsmonitoring ist in Frankreich problematisch. Ja? Die letzte Verlautbarung der französischen Regierung zu dem Thema Wolf ist aus dem Februar und da heißt es, wir müssen mehr abschießen, weil die Risse sind gestiegen. Die sind in Frankreich schon überproportional hoch und die steigen seit 2019.
Das gibt's
also,
nicht.
Also die Franzosen verhalten sich ungefähr so, als wenn du Kopfschmerzen hast und nimmst eine Tablette und die Kopfschmerzen werden stärker und dann nimmst du 3 Tabletten. Also man muss dazu wissen, in Frankreich gibt es 3-mal so viele Jäger oder noch mehr als bei uns, fast 4-mal so viel, 1,5 Millionen oder so. Und die haben einen enormen Einfluss. Als Emmanuel Macron gewählt wurde, war das Erste, was er machte, die staatlichen Gebühren für die Jägerprüfung abzusenken, weil er weiß, die Leute haben einen enormen Einfluss.
Mhm.
Er ist selber kein Jäger, interessiert den eigentlich gar nicht. Aber sowas muss man im Hinterkopf behalten.
Also das Ding ist ja, dass im Prinzip in Frankreich ja genau das gerade passiert, wovor wir hier immer wieder warnen, dass wir sagen, wenn ihr anfangt, da reinzuschießen, dann geht das mit den Risszahlen nach oben. Das gibt es ja auch Studien zu, aber eben halt auch diese weitreichende Erfahrung aus Ländern wie Frankreich. Das sollte ja eigentlich bei uns die Alarmglocken schrillen lassen, ne? Sollte.
Wir leben in einem Europa der Regionen, wo man von Nachbarn lernt, aber nicht, wenn man Friedrich Merzer ist, sage ich jetzt mal so.
Mhm.
Interessant ist übrigens noch eine Sache. Die Franzosen haben eine Statistik vorgelegt, aus der du sehen kannst, wie viele Abgänge, sprich Tote, die bei Schafen haben, so im normalen Almbetrieb. Ja? Und da kommen die so irgendwie auf 600.000. Die sterben an Moderhinke, an Blitzschlag, an Felssturz, also irgendeiner kugelt den Hang runter und ist tot und so weiter und so fort. Und der Wolf holt davon 2%. Ne? Also das ist in Frankreich so, also die Zahl kam gerade aus Frankreich.
Ja.
Das ist in Deutschland aber nicht anders. Also zu behaupten, der Wolf wäre bei schlechtem Herdenschutz in Gottes Namen der Sargnagel der Weidetierhaltung, wenn der so in der Größenordnung von 1,5 bis 2% an den Verlusten beteiligt ist, ist ziemlich absurd.
Das ist ja in der Schweiz ähnlich, da gibt es ja diese Zahlen auch.
Ja.
Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass es in Frankreich tatsächlich auch eine Erhebung darüber gibt, wie viele Hunde verantwortlich sind. Und zwar gar nicht wenige. Das wird in der Regel über die Haftpflichtversicherung abgerechnet oder beziehungsweise unter sich so geklärt. Das fließt aber in keine Statistik ein. Jetzt haben wir hier aber eine Zahl aus Frankreich, die könnt ihr übrigens nachlesen. Wir verlinken den Facebook-Beitrag. Und zwar sind in Frankreich tatsächlich Hunde für 3 bis 5% der Todesfälle bei Schafen verantwortlich zu machen. Ja, Das ist eine riesige Zahl. Also Hunde sind demnach allein für 15.000 bis 30.000 tote Schafe in Frankreich verantwortlich. Das ist 2 bis 3-mal so viel, wie durch Wölfe sterben. Diese Zahlen kannte ich nicht.
Ist nicht schwer zu verstehen. Gibt ja viel mehr Hunde.
Gibt mehr Hunde, aber es passiert unterm Radar. Und ehrlich gesagt, das sind aber Zahlen, da muss man doch mal offen drüber reden, oder?
Jo.
Bei den 2% vom Wolf reicht es ja auch für eine große politische Debatte. Und bei Hunden ist es eben mal, also müssen wir in Kauf nehmen, sind ja unsere Hunde. Ne? Die dürfen das.
Es gibt noch eine interessante Geschichte aus Frankreich. Und zwar haben Ferus und Abbas, das sind zwei französische Wolfsschutzorganisationen, eine Klage gewonnen. Da ging es um die Genehmigung eines Abschusses von einem Pyrenäenwolf, den ein Schäfer abschießen wollte, der sich weigerte, überhaupt Zäune zu stellen. Herdenschutz wollte er keinen. Ja, und die beiden Organisationen sind damit bis zum Conseil National, also dem höchsten französischen Gericht, gewandert. Und die haben dann gesagt, wenn wir uns die Rechtsprechung des EuGH angucken, dann ist das nicht zulässig, weil da gibt's nur ganz wenig Wölfe, ne, in den Pyrenäen. Die Franzosen haben viele und die behaupten auch, man muss unsere Wolfspopulation von 1057 angeblich mit der italienischen zusammenrechnen. Damit haben die immer begründet, warum sie schießen dürfen, weil sie einen guten Erhaltungszustand haben. Aber in den Pyrenäen gibt es wirklich nur ein paar. Und mit dieser Idee, ne, also der Conseil National hat in Deutschland keine Relevanz, aber der EuGH hat Relevanz, versucht auch die Naturschutzinitiative, soweit ich das begriffen habe, in Sachen Hornes Grinde weiterzukommen, indem die sagen, die paar Wölfchen im Schwarzwald, seid ihr bekloppt, ihr könnt ja nicht so ohne weiteres einen Wolf entnehmen. Ihr müsst da mit milderen Mitteln dran gehen.
Richtig. Hanno, lass uns jetzt zu einem Thema kommen, das uns allen eine Lehre sein sollte. Es passiert eben auch mal, dass Profis und sehr geschätzte Mitstreiterinnen sich hinreißen lassen, Dinge zu sehen und nicht zu hinterfragen, einfach mal strikt zu vereinfachen und damit etwas auszulösen, was sich dann so wie eine Lawine gar nicht mehr aufhalten lässt. Lass uns kurz sprechen, was da passiert ist. Und zwar, der Ursprung der ganzen Geschichte ist ein Video, was viral gegangen ist. Das war aber schon letztes Jahr im Dezember. Da sieht man die Vergrämung eines Wolfes.
Ich habe auf dem Video sofort Protagonisten erkannt, die ich kenne und sehr schätze. Das sieht alles ziemlich wüst und rüde aus. Aber mir ist irgendwie beim zweiten Mal anschauen sofort klar geworden, die machen das nicht ohne Grund. Ja, wenn du das nüchtern betrachtest, ohne irgendwelche großen Sentimente, dann kannst du eigentlich erkennen, das ist eine Vergrämungsaktion.
Lass uns mal ganz kurz erklären, was man da sieht. Genau, was man da sieht. Man sieht da im Prinzip.
Ja, man sieht einen Wolf in der Kiste. Mhm. Ja? Da haben irgendwelche Schwurbler dann draus gemacht, das ist ein importierter Wolf, den die hier freilassen. Quatsch.
Ja, das ist.
Du siehst einfach nur einen Wolf in der Kiste und die machen den Wolf fürchterlich kirre, indem sie auf die Kiste klopfen und rumschreien. Und dann machen sie die Klappe von der Kiste auf. Der Wolf rennt raus. Er ist ein bisschen zögerlich und dann rennt er los und sie rennen noch hinter ihm her. Und schreien und machen und haben Stöcke und hauen damit auf den Boden, nicht auf den Wolf. Ne?
Das nennt sich Hard Release. Das ist eine Vergrämungsmaßnahme. Das hört sich jetzt alles sehr barbarisch an. Da ist ein Wolf, der ist in der Box. Menschen, viele, viele Menschen stehen drumherum. Die Menschen haben irgendwie, keine Ahnung, die haben da Stöcke in der Hand. Das sind Drohstöcke, die galten jetzt nicht dem Wolf. Damit sollte jetzt nicht der Wolf verletzt werden innerhalb der Box, sondern es ging einfach darum, den Wolf möglichst viel Angst einzujagen. Ja, und das hat einen Grund. Hard Release, kann man sich schon vorstellen, ist eine Vergrämungsmaßnahme, bei der ein Wolf nach einer Fangaktion abrupt wieder in die Freiheit entlassen wird. Das klingt radikal, aber muss man ganz deutlich sagen, in manchen Fällen ist dieser harte Schnitt die letzte Möglichkeit, einem Tier seine natürliche Vorsicht zurückzugeben, also bevor er als Problemwolf gilt, ja. Davon gab es zahlreiche Vergrämungsversuche mit wissenschaftlicher Begleitung zuvor, im Übrigen, ja, es handelt sich hier um einen jungen Wolf aus Sachsen. Der war zu dem Zeitpunkt, dieses Video ereignete sich, glaube ich, im November schon. Der war zu dem Zeitpunkt 7 Monate alt, kann man sich ja ausrechnen, wenn der im Mai geboren ist oder so. 7 Monate alt. Und der zeigte eben halt mehrfach und sehr lange sehr auffälliges Verhalten. Da wollen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Also Annäherungen an Menschen. Und immer wieder dieselben Menschen, und das muss man auch ganz kurz erzählen, die waren auch bei dieser Vergrämungsaktion dabei. Denn wenn man vergrämt, dann muss man das so machen, dass der Wolf das eben halt auch verknüpft mit den Menschen, auf die er es vorher mal abgesehen hat. Wohlgemerkt, Der war nie böse oder so. Der hat die nicht gebissen oder so. Aber es kam zu Nahsituationen mit diesem Wolf, die mit Blick darauf, dass dieser Wolf ja auch mal erwachsen wird und irgendwann auch tatsächlich mal ein sehr, sehr ausgeprägtes Jagdverhalten haben wird, die ein Problem werden können. Also auf jeden Fall ein Managementfall, wie man so schön sagt bei uns. Und deswegen hat man sich entschieden, dass man diesem Wolf aber eine Chance gibt. Er war zu dem Zeitpunkt sehr jung. Er war sehr auffällig. Ich kenne auch die Hintergründe. Crazy Geschichten, ja. Alles zu dem Zeitpunkt nicht problematisch, aber mit Blick auf die Zukunft eben halt ein riesengroßes Problem. Und da muss man auch nicht um heißen Brei rumreden. So, da hat man sich entschieden, okay, wir besendern den. Denn wenn wir den vergrämen wollen, immer die Frage, warum besendern? Ja, weil man dann im Prinzip die Laufwege tracken kann und immer genau weiß, wo ist der wann? Nähert der sich immer noch Menschen? Steht er wirklich irgendwie auf Terrassen oder geht er irgendwie an der Tankstelle vorbei und sagt Hallo? Oder bleibt er jetzt weit weg? Protest bei dir?
Nee, das ist der Briefträger.
Okay, und da hat man eben halt, sich entschlossen, den zu vergrämen. Und das verläuft so, indem man den erstmal besendet. Das heißt, man hat den narkotisiert, man hat dem ein Halsband angelegt und zum Aufwachen ist der Wolf dann in die Box gekommen. Wichtig ist zu wissen als Hintergrund, dass man ein narkotisiertes Tier oder ein Tier unmittelbar nach, also beim Auslaufen einer Narkose, nicht vergrämen kann. Ne? Da entstehen diese Verknüpfungen nicht. Dazu sind die noch dann zu matschig in der Birne. Deswegen hat man gesagt, der darf jetzt in der Box aufwachen und dann werden wir dem mal zeigen, wie böse in Anführungsstrichen Menschen sein können, um dem zu sagen, bitte halte in Zukunft Abstand, bleib in deiner Welt, wir bleiben in unserer Welt. Ja? Deswegen hat man sich entschieden, diesen Wolf mit dieser Hard-Release-Methode wissenschaftlich anerkannt, wird weltweit überall seit langer, langer Zeit und immer wieder gemacht. Darüber müssen wir auch gar nicht diskutieren, dass sowas nötig und wichtig ist, weil hier geht's um Leben und Tod. Und in diesem Fall hat man gesagt, wir machen das so, dass das Video jetzt viral gegangen ist, dass das überhaupt veröffentlicht wurde. Das war sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, aber es ist nun mal passiert. Und es ist dann halt veröffentlicht worden und es wurde dann in diesem Fall, und deswegen müssen wir darüber reden, in einem falschen Kontext wiedergegeben. Ja, Samara Eckert vom Team Tierschutz hat zu diesem Video einen Beitrag gemacht. Ich muss dazu sagen, ich schätze Samara Eckert sehr. Ich schätze Team Tierschutz sehr. Die machen elementar wichtige Arbeit, die man gar nicht genug unterstützen kann. Aber hier hat sie einen Beitrag gemacht. Darin ging es richtig zur Sache. Sie hat sich da auch wirklich wilder Narrative bedient. Sie hat da vom Mittelalter gesprochen. Sie hat das Ganze maximal dramatisch auf die Spitze getrieben und hat, und das ist das Problem, was ich damit habe, zu keinem Zeitpunkt mal irgendwie gefragt, was der Hintergrund von diesem Video sein könnte. Denn, Hanno, wir wissen ja, wir haben ja beide recherchiert, das Verhalten von dem Wolf, das hat sich ja infolge dieser Vergrämung, die hier jetzt zur Debatte steht, massiv verbessert, oder?
Ja, seit 100 Tagen war er nicht mehr auffällig. Ob es so bleibt, muss man abwarten.
Es gibt aktuell eine Situation, die eine Neubewertung nötig macht, ja. Und das stimmt, aber er war tatsächlich 100 Tage unauffällig. Man kann seine Laufwege ja nachvollziehen. Er hat Städte gemieden, er hat menschliche Siedlungen gemieden. Er ist auf Abstand gegangen zu den Menschen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt jetzt von vor wenigen Tagen eine Situation, da muss man nochmal hingucken, das muss man jetzt mal neu bewerten. Aber in der Summe war die Wirkung der Vergrämung nachweislich da. Und da kommt Samara Eckert ohne Not um die Ecke, jetzt hier im März, und macht darüber diesen Beitrag, der mich wirklich ratlos zurückgelassen hat.
Weißt du, ich kann nicht so genau beurteilen, inwieweit das blankliegende Nerven sind, aufgrund der äußerst schwierigen Situation, in der wir Naturschützer, Wolfsschützer jetzt sind, aufgrund der aktuellen Gesetzesänderungen und so weiter und so fort, oder ob es Eitelkeit ist, aber letztendlich ist es egal. Mir fällt in dem Zusammenhang aber eine Sache ein. Sowohl Hornis Grinder als auch dieser Wolf, ne, in beiden Fällen hast du das Thema Habituierung, sind einsame Wölfe. Ne? Da wird ja ein unglaublicher Hype in den Hornis Grinder drum gemacht. Und dann fällt mir unser alter Freund Kurt Kotterschall ein, der gerade vor ein paar Wochen einen wunderschönen Artikel veröffentlicht hat, wo er dafür plädiert hat, dass intakte Rudelstrukturen eminent wichtig sind, um mit Wölfen klarzukommen. Und diese Wölfe haben keine intakte Rudelstruktur um sich. Also Horn ist gründlich und auch dieser Wolf, der mit Hard Release in Sachsen wieder in den Wald geschickt wurde. Ja, und das wirft ein ziemlich böses Licht auf das, was auf uns zukommt, wenn man ganze Rudel entnehmen will und aber vielleicht einen Wolf übersieht, den man nicht kriegt, oder eine Bestandsregulierung machen will, wo man dann ein halbes Rudel abknallt. Das sind alles Situationen, die dann entstehen werden. Die sind nicht lustig. Hm. Die sind für die Menschen nicht lustig, für die Tiere nicht lustig, für niemanden lustig. Höchstens für denjenigen, der die Büchse im Anschlag hat.
Das Ding ist, dass es hier doch aber einen klitzekleinen Unterschied gibt. Und zwar der Hornes Grindewolf, der ist durchaus erwachsen, der ist reif, der ist 4 bis 5 Jahre alt. Und hier handelt es sich um einen Welpen, der noch im Familienverbund ja mutmaßlich war, ne, mit 7 Monaten sehr sicher sogar war, der aber immer wieder diese Ausflüge in die menschliche Welt gemacht hat. Und da hat man aber ja sofort reagiert aufgrund der Erfahrung, die natürlich in Sachsen vorliegt. Man weiß natürlich umzugehen mit solchen Situationen anders als vielleicht in Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern, wo einfach keine Wölfe sind. Ne? Und in Sachsen und Brandenburg passiert so was eben halt tendenziell eher mal öfter, weil da gibt es halt mehr Wölfe. Und da hat man von Anfang an aber alles richtig gemacht. Und vor allen Dingen hat man gesagt, bei so einem jungen Wolf, da können wir noch ganz viel ändern. Ja, so, und das sind alles so Dinge. Man darf so ein Video, na, auch mir ging das durch Mark und Bein. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin hier die größte Hundekuschlerin und Wolfsliebhaberin, die rumläuft. Und jedes Haar, was man denen krümmt, tut mir natürlich persönlich auch weh. Aber ich kann dann durchaus auch differenzieren und sagen, okay, man muss jetzt mal genau schauen, warum ist das da passiert. Und was ich Samara halt vorwerfe ist, und das habe ich allerdings recherchiert, sie hat sich nirgends mal irgendwie an irgendjemanden gewandt und gefragt, was soll das, warum macht ihr das? Es hätte die Möglichkeit gegeben, was ich standardmäßig mache, mit den Landesämtern für Umwelt zu reden, mit der unteren Naturschutzbehörde, mit dem Institut selber, was das da veranlasst hat, diese ganze Geschichte, mal fragen, was macht ihr da? Und dann kann man immer noch sagen, finde ich doof, gefällt mir nicht, wie könnt ihr sowas tun? Ja, aber ohne Recherchen sowas zu veröffentlichen, und das meinte ich eben, was ich eingangs gesagt habe, mit Verantwortung. Wir Publizierenden tragen eine riesengroße Verantwortung, auch was wir teilen im Übrigen, ja. Nicht nur, was wir selber produzieren an Beiträgen, sondern wir müssen auch verantwortlich zeichnen dafür, was wir teilen. Und wir müssen immer und jederzeit sicherstellen können, dass das alles safe ist, dass das alles wissenschaftlich ist und wahr und auch dem geltenden Recht entspricht. Und man darf sich niemals verleiten lassen, einfach auf so einfache Sachzusammenhänge, die so einfach klingen, aufzuspringen und zu sagen, ja, wie schlimm ist das denn? Oh Gott, der arme Wolf. Wie kann sowas passieren? Ja, das Ganze nimmt jetzt Ausmaße an, dass selbst Martin Rütter unter dem Beitrag von Samara hatet in der Kommentarspalte. Ja, also wir haben diese Verantwortung. Und in diesem Fall ist es ja so, dass durch diese vereinfachte Sicht auf die Dinge die Arbeit einer der wichtigsten wissenschaftlichen Instanzen in Sachen Wolf in Deutschland Schaden nimmt. Das ist nicht wieder gut zu machen. Ja, nie wieder gut zu machen, weil das Ding wird immer noch geteilt, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich hoffe, dass das allen mal eine Lehre ist, ja?
Ich glaube, das ist Spiegelfechterei. Die Leute haben alle die Nerven blank liegen, an die wirklichen Probleme trauen sie sich nicht ran. Und man muss einfach unterscheiden zwischen der Kontroverse. Ne, man kann unterschiedlicher Meinung sein über Vorgehen gegen das neue Jagdgesetz und so weiter und so fort und einem Shitstorm. Mhm. Weißt du? Und die Leute lieben Shitstorms. Ja. Und eine ernste Kontroverse, wo wirklich Meinungen, Ideen, Sachverhalte ausgetauscht werden, die ist viel anstrengender als bei einem Shitstorm mal kurz zu klicken. Die Schweine, was haben die mit dem armen Wölfchen gemacht? Mhm. Ja, gut.
Das ist dann so,
als die Leute doch irgendwie sich anders halten.
Ja, aber das ist, nee, trotzdem, das lasse ich nicht gelten. Blanke Nerven und so lasse ich nicht gelten. Da haben wir alle mit zu kämpfen. Ich nagel uns alle fest, inklusive mir übrigens auch, an der Verantwortung, die wir tragen. Das ist ja so, als würdest du, nehmen wir jetzt mal an, pass auf, ich habe hier täglich in der Tierarztpraxis, die ist jetzt hier 2 Räume weiter, da liegt jetzt auch gerade ein Hund auf dem OP-Tisch und es gibt manchmal auch so OPs, ne? Als ich das erste Mal da so zugeguckt habe, da habe ich auch so gedacht, oh weia, andere kippen dabei um, ne? Das ist echt heftig. Nehmen wir mal so eine Kiefer-OP beim Hund, ja? Wo man dann mit einer Säge den Kiefer öffnet und mit einem Meißel. Ist ja streng genommen auch eine Körperverletzung. Müsste man auch sagen, was für ein böser Tierarzt. Warum macht er das, ne?
Was meinst du, wie viele Tiere ich einschläfern lassen musste, wo ich daneben stand? Ja. Die waren nicht alle alt. Da war ein Tier dabei, der hatte Krebs und hat kaum noch Luft bekommen. Da war ein Tier dabei, das konnte nicht mehr aufstehen, wegen einer chronischen Hüftgelenksentzündung. Ne? Ansonsten war das Tier kerngesund. Ja. Ja, und da hast du dann als Besitzer immer das große Dilemma, dass du dich fragst, habe ich ein Recht dazu, hier lieber Gott zu spielen und zu sagen, dein Leben endet hier? Oder schiebe ich das raus, lass der Natur freien Lauf und liefere dieses Tier sinnlosem Leiden aus, weil ich mich nicht durchringen kann, den Tierarzt mit der Giftspritze zu bestellen. Das ist ein Dilemma. Ja. Ja, das habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehabt. Und dann musst du einfach gucken, dass du am nächsten Tag noch in den Spiegel gucken kannst.
Das Ding ist eben halt, ich finde...
Das, was du gemacht hast.
Genau. Die Verhältnismäßigkeit muss immer berücksichtigt werden. Und hier wurde zu extremen Maßnahmen gegriffen, das stimmt. Aber das Ziel war nicht, diesem Tier Schaden zuzufügen. Und es ist jetzt mal unbenommen davon, dass die Leute jetzt auch gelacht haben. Darüber wurde sich ja auch aufgeregt. Ich kann dir sagen, am OP-Tisch werden hier auch Gespräche geführt, wird auch gelacht. Das ist doch nicht zum Schaden des Tieres. Hallo, das sind auch nur Menschen, die da arbeiten. Das passiert. Ja, Menschen lachen auch mal. Und keine Ahnung, es ist auf jeden Fall, es ist aus dem Ruder gelaufen. Bleiben wir dabei einfach. Es ist überflüssig. Wir können das momentan überhaupt nicht gebrauchen. Es ist ein weiterer Riss unter den TierschützerInnen, und das tut mir halt schrecklich leid, aber ich bin da sehr, sehr sauer. Ich möchte jetzt noch ganz kurz hinweisen auf einen Beitrag, den Christine auf ihrem Instagram-Kanal, der heißt Da Wolfhund, veröffentlicht hat. Also Da Wolfhund heißt er, und die hat diese Hard-Release-Methode nochmal erklärt und hat nochmal die Sachzusammenhänge hergestellt. Ich empfehle euch allen, wenn ihr Instagram habt, euch das anzuschauen. Das ist lesenswert, und übrigens der ganze Kanal Da Wolfhund ist super. Also ich folge ihr schon länger, und da kann man viele spannende Sachen auch über Wolfshunde lesen und auch sehen. Tolle Hunde hat sie. Hanno.
Bin ich noch nicht, habe ich auch was wieder dazugelernt.
Genau, kannst du. Genau, die ist auf jeden Fall klasse. Christine, liebe Grüße an dieser Stelle.
Die kommt in die Shownotes.
Ja, die kommt in die Shownotes, genau. Aber ich frage mich schon lange, warum genau die sich hier jetzt bei diesem Thema so weit aus dem Fenster gehängt haben, ne? Übrigens auch sehr reichweitenstarke Profile und so weiter, noch nie irgendetwas gepostet haben, wenn in Deutschland ohne Grund Wölfe abgeknallt werden. Davon gibt es wirklich viele in diesem Land, ja. Viele unterm Radar, von denen wir nichts mitbekommen oder erst wenn es zu spät ist, wie zuletzt in, jetzt sind wir beim nächsten Thema, Cuxhaven. Dort wurde eine Fähre, die womöglich sogar tragend war, rechtswidrig abgeschossen. Das kam letzte Woche rein. Das haben wir aus der Zeitung erfahren, ne?
Ja, da hat ein Landrat mal wieder Deichkönig gespielt oder irgend so was. Es gibt da eine ganze Reihe Zeugenaussagen von SchäferInnen, die da in der Gegend aktiv sind, die die Situation kennen, die den Kollegen kennen. Und nach allem, was wir bis jetzt wissen, hat diese entnommene Fähre keinen zumutbaren Herdenschutz überwunden. Und was noch hinzukam, aller Voraussicht nach waren die Witterungsverhältnisse, Schneeverwehungen als Stichwort, das war im Januar, so, dass selbst ein guter Herdenschutz vielleicht nicht mehr so einwandfrei funktioniert hätte. Und weißt du, das ist das große Problem. Man kann dann sagen, naja, dann haben wir halt einen Wolf abgeschossen, der eigentlich noch hätte leben dürfen, alles easy. Nein. Wir müssen uns klar machen, jeder ungerechtfertigte Wolfabschuss, jeder Abschuss eines, ich sag mal, unbescholtenen Wolfes stört oder zerstört Rudelstrukturen und macht das Leben der Weidetierhalter schwerer. Ja, und im konkreten Fall, wo der Herr Landrat dann meinte, diesem Schäfer gegenüber willfährig zu sein, kann das ja nur bedeuten, der macht so weiter wie bisher. Seine völlig unzulänglichen Herdenschutzmaßnahmen, die macht er weiter, bis der nächste Wolf kommt. Und der kommt bestimmt, gerade in Cuxhaven. Ne?
Ja.
Und dazu muss man ein bisschen Technik wissen. Ne? Also die Schafnetze, die vor 15, 20 Jahren auch bei uns in der Eifel und zum Teil auch heute noch immer noch eingesetzt werden, das sind Netze, die haben ein normales Netz, und dann kannst du so sagen, ab 30 Zentimeter Höhe ungefähr hast du die erste Stromnetze. Die sind deshalb so gebaut, weil hochwachsendes Gras nicht so schnell an den Strom kommt und demzufolge der Stromverbrauch vom Batteriegerät nicht so groß ist. Solar gibt's zwar nicht so lange, große, schwere Batterien sind unhandlich und so weiter und so fort. Also versucht man Strom zu sparen. Und wenn es nur um Schafe geht, funktioniert das. Irgendwo kommt ein Schaf mit der Nase da dran, kriegt ein paar gepitcht und fertig. Bei Wölfen funktioniert das überhaupt nicht. Die unterkriechen Und die haben dann im Zweifelsfall 30, 40 Zentimeter nicht elektrifiziertes Netz und müssen mit der Nase anheben, schwupps, sind die drin. Ja? Ein Schafnetz, was wolfsabweisend ist, ist bis unten durch elektrifiziert und hat eine sogenannte stromführende Bodenlitze. Das kostet ein bisschen mehr. Ja? Aber es gibt noch ganz viele Schafhalter, vor allem kleine und Hobby-Schafhalter, die haben diese alten Netze. Da kommt ein Wolf immer, jederzeit drunter her. Und das ist eben kein auffälliges Verhalten, sondern das ist einfach ein ganz normales wölfliches Verhalten, das jeder Wolf an den Tag legt, um an Schafe zu kommen. Und wer so seine Schafe in Anführungsstrichen schützt, der hindert die vielleicht daran, auf die Landstraße zu rennen, aber der macht nichts anderes, als Wölfe anzufüttern.
Ja.
Und da sind inzwischen auch die Schäfer in dieser Region, wo das passiert ist, relativ stinksauer auf ihren Kollegen, weil der macht ihnen das Leben unnötig schwer.
Ja.
Und so ein Landrat, der das populistisch dann in Abschuss verfügt, ja, der stößt ins selbe Horn, der hat halt im Zweifelsfall Applaus, jetzt geht den Wölfen endlich mal den Kragen oder so am Stammtisch, weißt du?
Ja, klar.
Also ist ein Drama.
Ja, es ist ein Drama.
Ganz, ganz schlimm ist, wenn du dir diese Geschichte dann in der Presse anguckst. Hamburger Abendblatt, irgendwie die Regionalausgabe für Harburg, irgendwie oder da scheint Cuxhaven dazuzugehören oder was. Da hat dann die Landesjägerschaft Niedersachsen sich diesem Thema geäußert und da rollt sie mit den Augen. Ihr habt doch glatt gesagt, ja, wenn die den falschen Wolf entnommen haben, das beschädigt das Rudelstruktur und dann gibt das noch mehr Ärger. Die hören den Wolfspodcast. Die haben unsere Argumentation gekapert. Ja, und wenn du dann denkst, naja, vielleicht sind die intelligenter, klüger geworden, vielleicht haben die nachgedacht. Nee. Deren Sorge ist, wenn jetzt Schadwölfe entnommen werden, dann haben wir ja möglicherweise nicht mehr genügend Argumente, um eine reguläre, anlasslose Bejagung,
meinst du?
Schanzregulierung zu machen. Ja, das steht da so drin.
Ach du meine
Güte. Guck in den Artikel rein.
Ja, okay.
Helmut Dammert-Zamp gesagt, das reicht eben nicht, wenn wir Problemwölfe entnehmen. Wir müssen den Wolf insgesamt durch eine reguläre Bejagung wieder scheu machen. Sonst gibt es auch irgendwann mal Ärger mit Menschen.
Ja.
Das ist der O-Ton von Helmut Dammert-Zamp. Ich nenne ihn einfach nur noch Loden-Tramp.
Ja. So,
sorry, ist vielleicht ein bisschen böse.
Das ist gut.
Aber der hat das mit den Fake News von Donald Trump wirklich gelernt. Und ganz ehrlich, Sabine, manchmal frage ich mich, kennen die zwei sich, wer hat da eigentlich von wem gelernt? Ne?
Ja,
also du musst dir diesen Schwachsinn überlegen. Da sagen die, ja, die Entnahme von einem Problemwolf, das kann da hinten losgehen. Wir müssen regulär dran gehen und ganze Rudel und so weiter. Oder regulieren. Ne? Also jedes Mal junge Wölfe abknallen und auf die Art und Weise die Wölfe wieder scheu halten.
Ja,
das und dann sage ich mir, lieber Helmut Dammert-Zamp, wie viel Ahnung hast du eigentlich von Wölfen? Hast du eigentlich jemals ein Buch über Wölfe gelesen?
Nein, das gehört nicht zur Jägerausbildung dazu. Wölfe gehören nicht dazu. Jäger sind keine Wolfsexperten, ganz deutlich an dieser Stelle. Das kann man belegen. Die Jäger haben keine Ahnung von der Biologie der Wölfe.
Ich verweise in dem Zusammenhang wieder auf Kurt Kotterschall, der klar gesagt hat, intakte Rudel, die nicht bejagt werden, wo kein Tier rausgeschossen werden muss, die lassen beide Tiere am ehesten in Ruhe und die lassen auch Menschen am ehesten in Ruhe. Das sind intakte Rudelstrukturen, die 8000 Jahre lang auf Scheuheit vor dem Menschen selektiert wurden. Das verliert sich nicht in ein paar Generationen, wenn der Jäger mit dem Schießgewehr nicht an die Ecke kommt.
Nee.
Ja, und die ganzen mutigen Wölfe, die seit 30.000, 40.000 Jahren gegeben hat, die sind Hunde geworden.
Ja, also das ist jetzt hier tatsächlich so in Cuxhaven, dass man jetzt eine Fee entnommen hat. Vielleicht ist es ja sogar die Mutterfee, wissen wir nicht. Vielleicht war sie tragend, wissen wir auch noch nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob es diese Fee überhaupt war. Es gab ja so einen spektakulären Riss im Februar in Cuxhaven, wo da die Schafe über die Straßen getrieben wurden von den Wölfen, die da ausgebrochen sind. Das war nach unseren Recherchen dieser Riss, auf den sich unter anderem auch diese Abschussverfügung bezieht. Allerdings hat man da noch gar keine Genetik, wer da der verursachende Wolf war. Ja, aber was wir wissen, das haben unsere Recherchen ergeben, das kann man sehr leicht rausfinden. Das hast du eben auch schon angesprochen. Zu dem Zeitpunkt herrschte diese Wettersituation mit den Schneeverwehungen, die bis zu 60 Zentimeter hoch waren. Das heißt, im Prinzip, also auch Zäune sind dann umgekippt unter dieser Schneelast, ja. Aber auf jeden Fall konnten die Wölfe die Zäune tatsächlich überqueren. Und die waren auch nicht besonders hoch in diesem Gebiet. Aber da kommt viel zusammen. Womöglich hat man dort jetzt in Cuxhaven eine Rudelstruktur zerschossen. Das kann gut möglich sein. Das werden wir erst erfahren, wenn die Ergebnisse vorliegen. Der Wolf ist ja oder die Fee ist ja aktuell im IZW hier und wird obduziert. Dann wissen wir, ob es auch die richtige war. Man hat ja schon in Aussicht gestellt, wenn das da nicht aufhört, dann entnehmen wir das ganze Rudel. Ne? Aber ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen, was die rechtliche Bewertung dieses Abschusses angeht. Da haben wir uns natürlich auch schlau gemacht. Diese Abschussgenehmigung ist definitiv rechtswidrig, weil kein wolfsabweisender Herdenschutz vorlag. Und nach den Übergriffen, da gab es ja viele, ne? Da müssen wir uns auch ehrlich machen, da gab es einige Übergriffe in der Region. Aber nach diesen Übergriffen wurde nicht auf- oder umgerüstet. Somit ist die Voraussetzung, dass es keine andere zufriedenstellende Alternative gibt als die Tötung eines streng geschützten Tieres, nicht erfüllt. Hierzu gibt es ein relativ aktuelles Urteil des OVG Magdeburg, welches sogar die Aufrüstung eines Deichzaunes auf 1,40 Meter als zumutbar geurteilt hat, ja? Auf jeden Fall wurden hier in diesem Fall Cuxhaven aber die Vorgaben, die für so eine Entnahmegenehmigung vorliegen müssen, nicht erfüllt. Der Landkreis hat einfach still und leise und heimlich den Abschuss verfügt und ausführen lassen. Und wenn wir jetzt hier davon sprechen, ist immer wieder die Rede, auch in den Zeitungen, das ist ganz, 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 ganz klar zu differenzieren. Die reden immer von Mindestschutz. Ja, da hat ja der Mindestschutz bestanden. Ja, der Mindestschutz, von dem die Rede ist, ist aber nicht wolfsabweisend. Dieser sogenannte Grundschutz oder Mindestschutz sorgt nur dafür, dass der Halter entschädigt wird. Der ist aber nicht wolfsabweisend. Wolfsabweisender Herdenschutz, dafür gibt es Vorgaben und Empfehlungen des BfN, die verlinken wir hier nochmal in den Shownotes. Man spricht dann von empfohlenen Herdenschutz, der ist so 1,20 Meter hoch und so weiter. Gibt es noch ein paar andere Kriterien. Und nur dieser empfohlene, vom BfN empfohlene Herdenschutz rechtfertigt eine Entnahme. Könnt ihr nachlesen. Ich habe übrigens zu diesem Thema Cuxhaven mit dem Umweltminister Christian Meyer von den Grünen persönlich telefoniert. Er verteidigt den Abschuss. Er beruft sich auf die hohe Anzahl an Rissen in der Region und den bestehenden Herdenschutz. So, mehr ist dazu nicht zu sagen.
Guck mal, Christian Meyer ist ein netter Junge aus Holzen.
Der ist super nett.
Dieser Bergland.
Ja.
Aber guck dir doch nochmal an, welche Gegner der in Niedersachsen hat. Da ist dann so ein Jörg Ehlert, zweiter Vorsitzender des Landvolks, und ein Helmut Dammann-Tamke, den ist der einfach nicht gewachsen. Der hat in Holzminden irgendwie seinen Zivildienst bei der Lebenshilfe gemacht und anschließend in Göttingen irgendwas Soziales studiert und hat als Diplom Sozialwirt abgeschlossen. Das hindert ihn natürlich nicht daran, sich in die Biologie des Wolfes einzulesen, aber möglicherweise hat er dafür einfach zu viel zu tun.
Also,
ich habe nicht den Eindruck, dass Christian Meyer wirklich tief genug in der Materie drinsteckt, um über die Entnahme ganzer Rudel referieren zu können.
Er hat ja Berater, ne? Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, der Druck auf ihn ist riesig. Ich möchte auch nicht in seiner Haut stecken. Ja, politischer
da
Druck.
Da gebe ich dir absolut recht.
Und eben auch diese Landwirte.
Glaube, ich nicht haben.
Nee, ich auch nicht. Und diese Landwirte, von denen wir hier sprechen, die machen natürlich auch ordentlich Druck, ne?
Aber du weißt ja, wie das ist. Die Landwirte haben noch nie ein Schaf gesehen, gehen aber alle zur Jagd. Ja, und machen dann Randale und tun so, als wenn die Landwirtschaft jetzt ganz dringend Wolfsabschüsse bräuchte. Also ich glaube, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Landwirte in Niedersachsen tatsächlich Schafhalter sind. Das sind ganz, ganz wenige. Die große Mehrheit der Landwirte dort, die gehen vor allem zur Jagd. Und die sind im Grunde genommen vom Wolf eigentlich nicht betroffen, weil sie Weizen anbauen, Zuckerrüben oder was weiß ich nicht noch alles. Es gibt natürlich auch Rinderhalter, aber Weidetierhalter insgesamt, das ist eine Minderheit innerhalb der Bauernschaft. Ja? Und man muss einfach sehen, die Interessen der Bauern, die liegen eigentlich woanders. Die sind eigentlich deckungsgleich mit der Trophäenjäger. Ne? Die gehören zu diesem erlauchten Kreise. Ne? Und die haben sich insbesondere um das Wohl und Wehe ihrer schafhaltenden Kollegen viele, viele Jahrzehnte überhaupt nicht gestört. Und jetzt plötzlich.
Jetzt ist natürlich die Frage, und ihr habt mich das auch schon die letzten Tage zuhauf gefragt, was können wir jetzt tun? Und wir haben das wirklich auch prüfen lassen. Das mit der Strafanzeige, das wird nicht klappen. Das führt jetzt auch zu weit, das auszuführen. Aber wir können eins tun, und das kann ich euch jetzt sagen. Wir können uns beschweren. Wir können Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden einreichen. Also konkret gibt es drei Formen der Beschwerden. Die kann jeder machen. Wir haben euch da was vorbereitet. Und alle Möglichkeiten und Vorlagen dafür, wie ihr euch beschweren könnt, die schicke ich euch gerne per Mail zu. Schreibt mir einfach an info@derwolfspodcast, dann bekommt ihr eine Mail mit zwei Anlagen und dann könnt ihr daraus etwas für euch selber zusammenstellen, was euch am sinnvollsten erscheint. Also es gibt, wie gesagt, drei Formen der Beschwerden. Das haben Juristen für uns ausgewertet und wir sollten, ehrlich gesagt, davon Gebrauch machen. Je mehr das tun, desto effektiver ist es. Noch einmal aber.
Ja, man wird immer mehr ein Thema, ne?
Ja, wird immer mehr ein Thema. Na klar. Wir müssen damit rechnen, dass es immer mehr wird. Natürlich. Diese Landräte, die jetzt einfach Abschlussverfügungen machen, die fühlen sich jetzt wirklich in der Situation, dass sie darüber bestimmen können, dass sie auch entscheiden können, was ist Herdenschutz, was nicht, wo ist ein Wolf wirklich auffällig und wo nicht. Und da müssen wir so ein bisschen gegensteuern. Und noch einmal, sowas bleibt immer rechtswidrig. Auch jetzt am Beispiel Niedersachsen, wenn Niedersachsen das Bundesjagdgesetz umsetzen wird demnächst, ja, das bleibt rechtswidrig. Das hängt zusammen mit Urteilen vom EuGH und der FFH-Richtlinie und vielem, vielem mehr. Grund dafür ist immer der Erhaltungszustand, der ist in Deutschland ungünstig bis schlecht und der ist bei jeder Entnahme zu prüfen, zunächst natürlich auf lokaler Ebene, das kennen wir das Prozedere, und dann auf nationaler Ebene. Die Schlussfolgerung daraus ist, weil der Erhaltungszustand ungünstig schlecht ist, besteht nach Artikel 14 der FFH-Richtlinie ein Jagdverbot. Das gilt auch für Niedersachsen und das gilt übrigens auch für die nächste Baustelle, die wir haben, nämlich die Uckermark.
Ja, aber die Bundesregierung hat ja einen günstigen Erhaltungszustand nach Brüssel gemeldet.
Aufgrund von manipulierten Daten.
Ja, das wird, damit werden Ihnen auf die Schnauze fallen, da bin ich ganz sicher. Aber ganz, ganz wichtig, das haben wir halt durch dieses Urteil in Frankreich gelernt. Für den EuGH spielt der nationale günstige Erhaltungszustand, wenn er denn auch gefaked ist, nicht die entscheidende Rolle. Der EuGH stellt in seiner Rechtsprechung immer auf die lokale oder regionale Situation des Erhaltungszustandes ab. Und das wird einfach konsequent ignoriert. Und da gab es eine Landwirtin in der Uckermark, die das auch gemacht hat.
Die hat einfach eine Abschlussverfügung erteilt. Und da haben wir tatsächlich recherchiert und da laufen auch ganz, ganz viele Anfragen noch, die noch nicht beantwortet wurden. Deswegen können wir darüber noch nicht en Detail sprechen. Ich kann nur eins schon mal sagen. Hier haben mich die NGOs entsetzt und zwar liegt mir diese Abschlussverfügung vor. Darin steht ganz klar und deutlich, dass die großen NGOs, BUND, NABU, diesem Abschuss zugestimmt haben. Also im Zweifel immer gegen den Wolf. Das war jetzt ironisch, ne? Aber die haben zugestimmt, ohne sich rückversichert zu haben, dass alle Vorgaben erfüllt sind. Hier liegt mir sogar eine Stellungnahme vom BUND Brandenburg vor. Der NABU hat sich auf meine Anfrage hin noch nicht geäußert, aber der BUND hat durchaus gesagt, ja, wir haben dafür gestimmt, obwohl wir uns nicht rückversichert haben. Krass, oder?
Ich habe ein Interview mit einem NABU-Mann gesehen aus Brandenburg, der hat diese Wolfsentnahme verglichen mit einem Biber, der einen Bahndamm anbohrt. Da müsste ja dann auch ein Biber geschossen werden, ne? Also, ja. Da kannst du einen Korb schütteln. Das war ein NABU-Mann, ne? Der sagte dann, ja, wir müssen den Wolf entnehmen, das ist so ähnlich wie ein Biber, den Bahndamm angreift.
Beide darf man nicht entnehmen, so ohne weiteres, weder Biber noch Wolf, aber das ist ein anderes Thema. Das müssen wir doch eigentlich den NABU-Leuten nicht sagen, oder? Egal. Wollen wir uns jetzt gar nicht darauf irgendwie verlieren. Wir bleiben auf jeden Fall an der Uckermark dran. Da wird auch noch was kommen. Da wird es auch noch ein paar Neuigkeiten geben, weil, wie gesagt, die Abschlussverfügung läuft ja noch. Sofern ich informiert bin, aber wie gesagt, da wäre zum Beispiel in so einem Fall, ne, den wir jetzt hier haben, das ist ja auch nicht neu, das haben wir auch schon offen kommuniziert, das haben wir auch schon auf Social Media gemacht, da wäre auch mal mediale Unterstützung wünschenswert. Da geht es um das Leben auch von Wölfen, die womöglich zu Unrecht erschossen werden. Das Töten von streng geschützten Tieren, aber auch so von Tieren, ohne Grund und ohne Anlass, finde ich, geht nicht, ne?
Es scheint alles darauf hinzudeuten, dass da mal wieder kein Herdenschutz vorhanden waren. Also die Wölfe haben das gemacht, was Wölfe tun. Beute machen, wenn sie können, ohne allzu große Gefahr für sie selbst.
Das werden wir alles klären und dann werden wir darüber berichten. Jetzt sind wir beim nächsten Fall, wo es auch um einen Abschuss geht. Ihr seht, Abschüsse sind mittlerweile an der Tagesordnung hier, aber dieser Fall, der ist nun wirklich sehr berühmt. Ich habe gerade gesehen, darüber wird sogar in Amerika gesprochen. Hornes Grinde, das ist unglaublich. Jetzt die amerikanischen Social-Media-Kanäle greifen den Fall auf. Dieser Fall, der beschäftigt uns jetzt seit 3 Wochen, Hanno, ne? Oder länger sogar, ne?
Bei Grindy fällt mir irgendwie das Motto eines gewissen Monsieur d'Artagnan ein. der da sprach, un pour tous et tous pour un. Einer für alle und alle für einen. So ein bisschen.
Okay.
Bis jetzt, sorry, aber wenn du guckst, was Grindy losgetreten hat, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, diese Debatte ist gigantisch. Das hätte niemand von uns geglaubt, dass so ein einsamer Wolf im Schwarzwald so einen Riesenhype vom Zaun bricht. Ist das schlecht? Ich glaube nicht.
Also zumindest sorgt er dafür, dass wir uns mehr Gedanken machen, dass wir uns mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Ich gebe ja zu, ich habe am Anfang auch zu dieser vereinfachten Betrachtungsweise geneigt. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, okay, da ist ein Wolf, der seit vielen Jahren sich Menschen nähert. Und ich habe mir jetzt auch bei der Recherche zu dieser Folge, die wir hier heute machen, nochmal die Videos angeguckt. Da gab es ja ein paar Videos so von Familien, ne, auf der Skipiste da an dem Skihang, ne, wo man gesehen hat, wie nah der Wolf tatsächlich dran war an den Kindern mit Schlitten und so, ne. Also wir wollen das jetzt auch nicht beschönigen. Wir müssen ganz klar sagen, da hat es ein Verhalten gegeben, das im höchsten Maße auffällig war. Wenn man dann aber eingetaucht ist in das Thema und wenn man das mal genauer angeschaut hat, dann hat man ganz schnell gemerkt, da muss man differenzierter ran. Das kann man nicht so stehen lassen, dass man sagt, okay, der ist da jetzt immer und der muss jetzt weg. Zum einen natürlich, weil klar, da haben Behörden einfach ganz lange Zeit geschlafen. Die haben nicht die richtigen Mittel ergriffen, weil wenn es die richtigen Mittel gewesen wären, dann wäre das Problem nicht so groß geworden. Das zweite ist, das war und ist ein saisonales Problem bei diesem Wolf. Ne? Das ist immer auf die Ranzzeit beschränkt gewesen, in diesem Jahr offenbar ja schon wieder. Und das dritte ist, dieser Wolf hat ja dann nie so sehr die Nähe gesucht, dass man irgendwie sagt, okay, der wollte jetzt da irgendwie Essen wegnehmen oder der hat da irgendwie Spielversuche gemacht, sondern der ist immer in die Nähe gekommen. Und wenn man dann auf ihn zugegangen ist, dann ist er abgehauen. Und das alles sind so Dinge, die müssen in so eine Bewertung aus meiner Sicht mit einfließen, oder?
Und sie haben bis jetzt nicht erwischt. Weißt du, was mir die Augen geöffnet hat, ist ein Gutachten, das hat Dr. Wolfgang Epple von der Naturschutzinitiative fürs Gericht geschrieben. Dieses Ding ist fette 60 Seiten lang und nicht so ganz einfach zu lesen. War zunächst mal nicht verfügbar. Inzwischen kannst du es relativ leicht auf der Internetseite, der Internetpräsenz der Naturschutzinitiative finden. Und da stehen eine Menge interessanter Dinge drin, die möglicherweise die Wolfsexperten, die das Ministerium befragt hat, einfach nicht wussten. Ja, ein konkretes Beispiel ist eigentlich banal. Der Wolf ist 5-6 Jahre alt. Das ist ein erwachsener Wolf. Ja, und dass der sein Verhalten noch maßgeblich verändern wird, so wie das bei dem Jungwolf in Sachsen zu erwarten sein könnte, ne, das ist nicht gegeben. Ja, also, dass dieser Wolf habituiert war, ist unbestritten. Aber dass die Vergräbungsversuche des Ministeriums von Frau Walker zielführend waren, das möchte ich bezweifeln. Und dass der Abschuss das letzte Mittel war, vor dem Hintergrund dieser, ich sag's offen, dilettantischen Vergrämungsversuche, das wird auch der EuGH nicht so sehen.
Nein,
da bin ich mir sicher.
Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Erhaltungszustands dort in der Region.
Ja.
Wir reden hier über 4 Wölfe, maximal 6. Und vor dem Hintergrund eben, wie du sagst, nicht alle anderen Mittel ausgeschöpft wurden, weil die Vergrämung, ich sag mal so, man hätte da vielleicht auch mal sich Hilfe holen können aus Bundesländern, die mehr Erfahrung haben mit solchen Situationen und nicht unbedingt darauf bestehen, mal, wir können das alleine mit 4 Wölfen, ich meine, die haben gar nicht die Erfahrung im Umgang mit Wölfen. Da hätte man doch sagen können, wir holen uns jemanden aus Brandenburg oder aus Sachsen, der uns da unterstützt mit der Erfahrung, Punkt.
Wenn das höchste französische Gericht sagt, ihr dürft nicht auf den Wolf schießen, weil es gibt zu wenig in den Pyrenäen, ist das exakt die gleiche Situation. Und das höchste französische Gericht hat das deshalb gesagt, weil es sich die einschlägige Rechtsprechung des EuGH angeschaut hat. Das Haus von Thekla Walker anscheinend nicht.
Ja, jetzt ist der Stand der Dinge folgender. Am 10. März läuft die Abschussgenehmigung aus. Bis dato hat man den Wolf nicht bekommen. Das heißt, er lebt noch, der streift dann noch durch die Gegend. Und ich habe im Vorfeld dieser Podcast-Folge kurz mit Alex gesprochen. Ihr kennt sie aus der Hornes-Grinde-Folge. Da haben wir mit ihr auch schon mal gesprochen. Und sie wird uns jetzt auf den letzten Stand bringen. Hallo Alex.
Hallo Sabine.
Wie geht es dir? Was gibt es Neues? Wie ist der aktuelle Stand bei euch in Hornes-Grinde?
Man kann sagen, beziehungsweise man muss ganz deutlich sagen, dass sich die Situation in den letzten Wochen spürbar verändert hat. Der Wolf wird seltener gesehen. Das belegen auch die Daten der FVA. Und wenn er gesehen wird, dann zeigt er ein entsprechendes Ausweichverhalten gegenüber Menschen. Also ja, ein ganz klarer Hinweis darauf, dass er absolut sensibel und lernfähig ist. und dass er eben auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert. Gleichzeitig ist natürlich so, dass die Anspannung in den letzten Wochen gestiegen ist, weil natürlich die Frage im Raum steht, wie es nach dem 10. jetzt weitergeht.
Ja.
Gerade auch nach entsprechenden Äußerungen vom NABU. Ja, wir hoffen oder denken aber, dass durch dieses angepasste Verhalten einfach die Frage gestellt werden muss, ob es überhaupt noch eine Grundlage für eine Verlängerung gibt.
Mhm.
Und ja, ob diese Veränderung tatsächlich gesehen eben auch neu bewertet werden müssen, meiner Meinung nach.
Ja. Ja. Was läuft denn gerade so aktuell im Hintergrund bei euch?
Im Hintergrund läuft tatsächlich relativ viel. Also klar, es gibt konstruktive Gespräche, Austausch mit Fachleuten und es wird eben ganz genau beobachtet, wie sich das Verhalten des Wolfs entwickelt. Ich bin zum Beispiel auch im Gespräch mit dem Nationalpark. Ja, obwohl der Wolf tatsächlich nur ein Drittel seines Reviers im Nationalpark hat und das muss man ganz deutlich sagen, der Nationalpark auch nicht in eine Entscheidung involviert war, findet da ein sehr konstruktiver Austausch statt. Und das zeigt eben, dass auf fachlicher Ebene wirklich ernsthaft nach Lösungen gesucht wird. Und was man auch sagen muss, ist, dass tatsächlich die Bevölkerung hier sich unglaublich mobilisiert hat. Ich denke, das bekommt man ja auch durch die Medien relativ gut mit. Viele Menschen hier haben sich informiert, engagieren sich wirklich extrem, haben sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich denke, dass gerade wenn es jetzt um Aufklärung oder um verantwortungsvolles Verhalten geht, dass das ein wahnsinniges Potenzial birgt, was man nutzen kann. Und eigentlich ist ja genau das, was sich auch eine Regierung wünscht. Und ja, ich hoffe einfach, dass man auch das mit in eine Bewertung mit einfließen lässt.
Bekommt ihr von den jagdlichen Aktivitäten was mit?
Schwer zu sagen. Also nicht wirklich, würde ich sagen. Klar, man sieht immer mal wieder, dass die FVA unterwegs ist im Revier im Gebiet und Kameras aufhängt. Da stellt sich aber natürlich auch die Frage, inwiefern das tatsächlich jetzt ein Monitoring für den Wolf beziehungsweise fürs Entnahmeteam ist oder ob das teilweise ob es teilweise um andere Wildtiere geht wie den Luchs. Also nichts, was jetzt wirklich greifbar wäre, sage ich jetzt mal.
Dann würde ich sagen, danke an dieser Stelle. Ich wünsche euch weiterhin starke Nerven und ganz viel Kraft, Durchhaltevermögen und Zuversicht. Der 10. März ist sehr bald und dann wird ja entschieden, wie es weitergeht und ob es weitergeht mit der Jagd auf den Hornisgrindewolf. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr mit eurem Engagement wirklich nicht nur Zeichen setzt, sondern eben auch was erreichen könnt. Daher vielen, vielen Dank und bleibt stabil.
Versuchen wir auf jeden Fall.
Und wir hören uns ja demnächst nochmal hier in diesem Podcast und besprechen nochmal alles en Detail.
Ich freue mich drauf.
Ich auch. Danke, liebe Alex. Ciao, ciao.
Tschüss.
Also im Grunde genommen läuft da jetzt eigentlich eine sündhaft teure Vergrämungsaktion. Ich vermute mal, die Jäger, die da im Einsatz sind, die haben fette Tagessätze. Und das Faszinierende ist, dass Grindy denen aus dem Weg geht. Und zwar so gründlich, dass sie nicht kriegen. Da laufen natürlich auch Leute rum, die versuchen zu stören. Aber überleg dir mal, ne? Also so eine Aktion in so einem riesigen Gebiet 24 Stunden am Laufen zu halten und auch immer zu wissen, wo Grindy denn gerade sein könnte, der ist ja nicht besonders. Da kannst du knicken.
Ja.
Also diese Störaktionen, die haben aus meiner Sicht, die sind sympathisch, okay, aber die sind mit Sicherheit nicht der Grund dafür, dass sie den Wolf noch nicht erwischt haben. Das scheint mir eher darin begründet, dass der clever ist und dass der vor allem ganz genau weiß, wann er Menschen aus dem Weg zu gehen hat. Und das wiederum zeigt, dass es durchaus möglich ist, diesen Wolf immer noch zu vergrämen, nachhaltig zu vergrämen.
Richtig.
Und damit ist eigentlich die Abschlussverfügung hinfällig.
Mal gucken. Es wird auf jeden Fall im Hintergrund noch an Konzepten gearbeitet mit sachkundigen Personen, wie es nach dem 10.3. mit dem Wolf weitergehen kann, auch mit Blick auf Vergrämung und andere Maßnahmen, so dass man das Problem vielleicht auf andere Weise löst, als es sich manche Leute wünschen hier in diesem Land. Aber ich glaube, kaum jemand möchte noch, dass der stirbt.
Guck dir doch mal den Lebenslauf von Thekla Walker an. Die Frau ist in Stuttgart groß geworden, im Waldorf-Umfeld, hat irgendwann mal eine Ausbildung zur Naturführerin gemacht. Aber ich kann nicht wirklich erkennen, woher die ihre Expertise zu dem Thema hat. Und so ähnlich wie Christian Meyer hat sie dann Berater. Und ganz augenscheinlich sind beide grünen Landesumweltminister bei der Auswahl ihrer Berater nicht so besonders glücklich. Mhm. Also haben keine allzu glückliche Hand, weil in beiden Fällen kommt Bullshit raus.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und auch dieser Podcast wird sich mit dem Hornus Grindewolf noch das ein oder andere Mal beschäftigen. Jetzt, ich weiß, ihr wartet schon darauf, jetzt sprechen wir mal über das, was gestern hier in Berlin passiert ist. Das Bundesjagdgesetz wird nach Beschluss des Bundestages voraussichtlich geändert. Der Bundesrat muss jetzt noch zustimmen. Jetzt müssen wir uns ganz kurz darüber unterhalten, was jetzt daraus resultiert und was daraus folgt, nämlich im ersten Moment erstmal nichts. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, der Bund hat die Verantwortung auf die Länder abgeschoben, ne? Und wir können feststellen, das können wir jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, das geänderte Bundesjagdgesetz ist komplett unionsrechtswidrig, ja. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie die Landesminister mit dem Gesetz umgehen, wie sie das umsetzen. Es wird ja immer wieder gesagt seitens der Bundesregierung, dass den Ländern mit dem neuen Jagdgesetz die Möglichkeit gegeben wird, ein regional differenziertes Bestandsmanagement einzuführen. Da muss man ganz klar zu sagen, auch dieses regional differenzierte Bestandsmanagement ist eindeutig europarechtswidrig, weil, sind wir wieder beim Thema, der günstige Erhaltungszustand in Deutschland nicht gegeben ist. Lokal nicht, in den meisten Bundesländern und auch auf nationaler Ebene schon gar nicht. Und daraus ergibt sich, Achtung, ein Jagdverbot. Die Bejagung, Reduzierung der Wolfspopulation ist damit verboten. In anderen EU-Ländern wurden solche Unterfangen ja schon gekippt, Hanno, ne? Frankreich, Spanien.
Spanien.
In Schweden ist nicht nur die Jagd auf den Wolf gestoppt worden, sondern endlich auch die auf den Luchs. Da ist also viel Bewegung drin. Die EU-Kommission hat jetzt auch Finnland übrigens auf dem Kieker, habe ich heute gerade gehört. Von daher ist das...
Estland, Lettland auch.
Estland, Lettland, genau. Was hier jetzt gerade passiert, das sei auch noch ganz kurz als Info hinterhergeschoben. Also all die Dinge, die hier passieren, wurden bereits offiziell an das Sekretariat der Berner Konvention gemeldet und auch an die EU-Kommission. Und die haben jetzt darüber zu befinden, wie es weitergehen kann und ob es so weitergehen kann. Das ist auf jeden Fall für viele gestern ein schwarzer Tag gewesen, für mich auch. Ich war in der Schockstarre. Ich war zum Glück durch ganz viel Arbeit abgelenkt. Ich weiß nicht, wie ging es dir gestern?
Komm schon drüber. Wir können hier und heute eigentlich nur an die Landespolitiker appellieren, die diesen Mist umzusetzen haben. Und wir müssen ihnen einfach sagen, macht euren Job vernünftig. Ja? Respektiert die Interessen der Weidetierhalter. Die Bundesregierung tut das nicht. Die tritt uns einfach nur irgendwo hin. Ja? Und seht die Notwendigkeit, die der Wolf darstellt, was den Umbau unserer Ökosysteme für kommende Generationen anbetrifft. Dazu hat die Bundesregierung überhaupt keine Feststellung getroffen. Also was sie da gestern gemacht haben, war blanker Populismus. Und dass die AfD-Fraktion geschlossen mit der CDU und der SPD gestimmt hat, wirft ja auch ein Schlaglicht auf diese
das
Situation.
Das lässt tief blicken.
Also das Problem an der Sache ist, du kannst nicht gegen ein Gesetz klagen. Dieses Gesetz ist zwar europarechtlich unzulässig, aber dagegen kannst du, so habe ich das zumindest verstanden, so lange nicht klagen, bis dieses Gesetz Anwendung findet. Und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, die Bundesregierung hat das jetzt den Ländern überlassen. Die hat das denen mehr oder weniger vor die Füße geschmissen.
Ja.
Weil wenn jetzt eine Landesregierung in Deutschland dieses Gesetz umsetzt, so wie die Bundesregierung oder Alois Rainer sich das vorstellt, und es kommt dann zur Anwendung, dann kann man dagegen klagen, kann sagen, hier ist ein Vorgehen, das ist zwar nach deutschem Recht zulässig, aber nach europäischem Recht nicht. Ja, und dann geht der Europäische Gerichtshof hin und sagt, wir haben hier eine konkrete Handlung. Die haben die Deutschen rechtlich sanktioniert, also ist zulässig. Aber mit unserer Rechtsprechung und mit unserem Recht und mit der FFH-Richtlinie ist das absolut nicht vereinbar. Ja, und den Ärger hat nicht der Bundestag, den Ärger haben die Länder.
Ja.
Von daher haben sich die Herrschaften da gestern ja so ein bisschen Pontius Pilatus-mäßig.
Ja, ich sag ja, die haben die Verantwortung auf die Länder abgeschoben. Die können jetzt gucken, wie sie damit klarkommen. Was ich so schlimm finde, ist erstmal diese Reaktion, dieses Feixen und sich freuen. Gerade von den konservativen und rechten Parteien, die feiern das gerade. Und sie feiern es als Sieg über den Schutz der Weidetiere. Und das finde ich im höchsten Maße befremdlich, weil, wir erinnern uns, Achtung, Weidetierhaltende haben sich ja sogar im Deutschen Bundestag gegen den Wolf im Jagdrecht ausgesprochen, mehrfach. Und zwar Frank alle.
Arne, Felix Körner, ja, haben beide da gesessen, haben gesagt, lasst unsere Wölfe.
Richtig.
Im Agrarausschuss. Ich hab das Video gesehen.
Die
waren beide klasse,
die Jungs. Ich verstehe es nicht, warum die Jäger es immer noch schaffen, diese Fake News unters Volk zu bringen, ohne dass sie abgestraft werden dafür in irgendeiner Weise, weil die Weidetierhaltenden, die, von denen wir sprechen, die Großen, die Profis, die haben längst die Zeichen der Zeit erkannt, die nehmen alles in Anspruch, dass es noch viel Luft nach oben gibt.
Das sind nicht die Jäger. Das sind Lobbyisten der Trophäen- und Gesellschaftsjagd.
Ja, die Verbände.
Die Jäger, die sind im Wald, die haben für so ein scheiß Wort keine Zeit.
Ja, aber die Jägerschaft, wir müssen sie jetzt schon so ein bisschen in Sippenhaft nehmen, weil es kommt ja auch wenig bis gar kein Gegenwind aus der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, es ist eine verfahrene Situation, hier wird den Leuten vorgegaukelt und das klingt ja auf den ersten Blick auch logisch. Da sind Risse, da kommen Weidetiere zu Schaden, da müssen wir die das machen, die müssen wir eindämmen oder wegmachen, wie auch immer. Und dass das eben halt genau der falsche Weg ist, weil die Natur, weil die Biologie anders funktioniert, weil es Gesetzmäßigkeiten gibt, die genau das Gegenteil belegen, nämlich wenn wir die Wölfe in Ruhe lassen, wenn wir die Familie sein lassen, wenn die da draußen ihr Ding machen, ihrer Rolle nachkommen im Ökosystem, dann minimiert sich die Anzahl der Weidetierrisse. Aber eben, wie gesagt, wir müssen natürlich auch, und da gibt es Nachbesserungsbedarf, wir haben es immer noch nicht geschafft, alle Weidetierhaltenden abzuholen. Es gibt auch bei der Umsetzung der Förderung noch große Mängel, noch viel Luft nach oben, das weißt du. Und da müssen wir jetzt ansetzen. Wir müssen dieses große Miteinander herstellen. Wir müssen, das haben wir versäumt in den letzten 25 Jahren. Wir haben es wirklich nicht geschafft, dass wir jetzt alle auf einem Level sind, dass alle Weidetierhalter mitziehen. Da gab es immer auch viele, viele bürokratische Hürden, wo Menschen an ihre Grenzen gekommen sind. Und das muss man einfach an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Es ist ein Verfahren, diese Anträge zu stellen, das ist unglaublich. Ich habe mir das jetzt gerade mal erläutern lassen von einer Weidentierhaltenden. Da musst du schon ernsthaft, jetzt, das meine ich ernst, studiert haben, um da durchzukommen. Und da gibt's auch teilweise Rückfragen, die sind schikanös. Also sprich, denen wird's nicht einfach gemacht. Und das geht so nicht. Ja, ganz deutlich an dieser Stelle.
Das in meiner Nachbarschaft. Ja. Ich habe in der Nachbarschaft einen Tierarzt wohnen, ist zufällig meiner. Ja, der hält Schafe und Pferde auf einer Weide. Dem habe ich vor 2 Jahren oder so gesagt, hör mal, du musst Vorbild sein, du musst deine Schafe schützen. Wenn die vom Wolf gerissen werden, ist das für dich als Tierarzt ganz, ganz schlecht. Hat dann Antrag gestellt beim Kluwo. Da war dann auch ein Berater da, den ich sehr, sehr schätze, der absolut fähig ist. Der Junge ist Forstwirt von der Ausbildung her, hält aber mit seiner Frau nebenberuflich Schafe zur Landschaftspflege. Eine ziemlich große Herde. Also der hat wirklich sehr gute Ratschläge erteilt. Aber insgesamt ging es um eine Fördersumme von 1.700 Euro und die hat da 16 Monate drauf warten müssen. Das muss ja mal reintun.
Unglaublich. Ja. No-go.
Also, so weit geht nicht. Und weißt du, da habe ich dann auch ein bisschen Probleme. Im Februar haut dann die Naturschutzinitiative, die sich mit der Klage gegen die Entnahme von Grindy bekannt und berühmt gemacht hat und auch verdient gemacht hat, einen Artikel raus, wo sie die Weidetierhalter im Westerwald, in den Wolfsgebieten des Westerwaldes, nachhaltig auffordert, doch endlich von dem Ziel Herdenschutz zu machen. Das ist nicht ganz falsch. Du hast da Herdenschutzverweigerer und diese Leute sind schlimm. Aber die haben nicht reingeschrieben, dass die wenigen Herdenschutzverweigerer, die es da gibt, vor allem ihre Kollegen ins Knie treten, vors Knie treten. Und was sie gar nicht reingeschrieben haben, das hat mich am meisten geärgert, dass die Herdenschutzförderung, die ich gerade ausführte, hier in Rheinland-Pfalz eine Katastrophe ist. Mhm. Katrin Eder ist auch so jemand, ne? Das ist ein Mainzer Mädel, ne? Die ist in Mainz-Mombach irgendwie zu Hause und die kann sehr, sehr gut an Verkehrskonzepten, Anbindung von Radwegen an ÖPNV, sowas kann die. Da ist sie furchtbar grün und auch erfahren und kenntnisreich und erfolgreich. Aber von Natur und von Ökosystemen, da hat die keine Ahnung. Und ihr Kluwo hat sehr engagierte Mitarbeiter, aber deren Ausstattung mit Mitteln und mit Personal ist vollkommen unzureichend. Mhm. Also ich kann ja hier aus meiner Nachbarschaft wirklich genauso, wie du es erlebt hast, belegen, dass Herdenschutzförderung in Deutschland einfach grottenschlecht ist.
Ja.
Und ja, ich habe die Aussage von Weidetierhaltenden gehört, naja, dann finanziere ich es lieber aus eigenen Mitteln, bevor ich mich mit diesen ganzen Anträgen rumschlage. Aber eigentlich sehe ich das nicht ein, weil die Mittel sind ja da.
Ja, die sind
und wir
da.
Hören allenthalben, dass die bereitgestellten Mittel nicht abgerufen werden. Ja, ja. Bitte, warum denn nicht? weil es zu kompliziert ist.
Ja. Und hier in Brandenburg ist es ja so, dass aktuell gar keine Mittel ausgezahlt werden. Das kommt ja auch noch hinzu. Das gehört auch zur Wahrheit in der Uckermark auch dazu, ne? Dass momentan Brandenburg echt einen Stau hat. Auch da sind wir dran. Auch da laufen zahlreiche Anfragen. Momentan gibt es hier wirklich echt viel Nachbesserungsbedarf. Hanno, lass uns zum Schluss noch über was Schönes reden. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Und zwar sprechen wir jetzt über Journalismus und seine Rolle in der Wolfspolitik. Hier ist ein gutes Beispiel. Das haben wir uns beide angeschaut. Ja. Es wurde ja veröffentlicht diese Woche.
Also mir ist spontan dazu eingefallen, diese beiden jungen Damen, Journalistinnen oder Journalisten, Journalismusstudentinnen, habe ich noch nicht so ganz verstanden, haben eine unglaublich flotte Schreibe. Also die haben im Prinzip nichts anderes gemacht als einen Faktencheck. Und haben diesen Faktencheck in eine flotte, unterhaltsame Schreibe verpackt. Ja, und nachdem ich das gelesen hatte, fiel mir spontan ein, Mädels, euch würde ich gerne mal irgendwie bekochen, zu einem schönen Abendessen einladen.
Das ist ja nett. Ich weiß nicht, ob die sich darüber freuen. Auf jeden Fall heißen diese jungen Damen Winona Kläuschen und Emily Marnett. Und sie haben im Rahmen eines... die können was. Im Rahmen eines Kurses zum Thema Datenjournalismus haben die ein Projekt entwickelt. Sie studieren beide Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und beschäftigen sich in diesem Projekt damit, Daten verständlich, transparent und journalistisch einzuordnen. Ich glaube, das ist denen gelungen, oder?
Oh ja.
Okay.
Also ich habe wirklich breit gegrinst, als ich das gelesen habe. Die Fakten waren mir ja bekannt. Aber die so rüberzubringen, dafür muss man was können.
Wir empfehlen und verlinken diese Arbeit auf jeden Fall, damit ihr das euch auch mal anschauen könnt. Wir brauchen auch mal hin und wieder positive Vibes hier, auch in diesem Podcast.
Das ist einer.
Richtig. Lieber Hanno, dann danke ich dir. Das war jetzt eine sehr umfangreiche Folge mit vielen, vielen Themen. Wir haben wirklich unglaublich viel besprochen.
Also mir ist immer noch schwindelig, so schnell wie wir durch Mitteleuropa gesprungen sind.
Ja, das stimmt. Aber es war nötig. Wir haben so lange keine Folge gemacht. Da mussten wir erstmal alles aufarbeiten, was jetzt hier sich aufgestaut hat. Und ich würde sagen, an dieser Stelle einen herzlichen Dank nach Rheinland-Pfalz an dich. Bleib stabil und munter. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage für heute herzlichen Dank.
Jeder das Gleiche.
Tschüss.
Bis demnächst.
Bis bald. Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.